So, einen schönen guten Abend zusammen. Pünktlich um 18:30 Uhr geht's los. Ich hoffe, der Jonathan kommt auch gleich rein. Dann starten wir voll durch. Lass mal schauen, haben die wieder was verändert hier bei Instagram? Erstmal jetzt hier. Zack. Probieren wir das mal. Guten Abend. Was passiert mit BioNTech? Ja, kleine Gewinnmitnahmen nach der Erholung jetzt zuletzt. Und die Zulassungsversuche von Valneva beziehungsweise auch von Novavax, die kamen ja heute, die wollen es in UK zulassen. Das sorgt vielleicht für ein bisschen für Gewinnmitnahmen. So, hat das geklappt hier mit dem. Ah ja, jetzt hat's geklappt.
Hi.
Geschaut. Guten Abend zusammen. Guten Abend, Jonathan. Hi, wie geht's dir? Alles gut?
Ja, alles gut und selbst?
Ja, auch soweit gut. Ja, anstrengend. Heute Morgen schon gestreamt, gestern Abend gestreamt, heute wieder. Aber ist viel los gerade, ne? Da lohnt sich das. Müssen wir das Beste draus machen, aber sonst alles gut, ja. Genau. Wir haben ja heute einiges vor hier. Ich habe mir gerade eben auch nochmal einiges an Notizen gemacht. Und zwar, wer es noch nicht mitbekommen hat, es geht ja so ein bisschen um die, sag mal, potenziellen Profiteure der neuen Koalition. Wir hoffen, dass da so ein paar neue Impulse kommen für die Unternehmen. Es gibt hier einiges an Ideen und Plänen von der Ampel. Ganz interessante Sachen auch dabei. Und da wollen wir mal so ein bisschen was durchgehen, wo wir da die einzelnen ja, Profiteure sehen in den einzelnen Branchen. Es gibt ja in diesem Sondierungspapier, wer es nicht gelesen hat, da gab es ja so einige Punkte, die aufgezählt wurden, wo viel gemacht werden soll. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal ganz kurz auf das Sondierungspapier eingehen oder willst du dazu was sagen? Oder wollen wir einfach die einzelnen Punkte durchgehen? Ich weiß gar nicht, das zieht sich natürlich hin, ne, wenn wir das jetzt auch nochmal
Nee,
durchsprechen.
ich würde auf keinen Fall durch das Papier gehen. Die Idee war ja eher, es ist jetzt 12 Tage her, dass es vorgestellt wurde, dass es einfach gewisse gesellschaftliche Entwicklungen gibt, die letztlich dazu führen, dass gewisse Parteien im Aufwind sind, andere eher derzeit zu kämpfen haben. Und ganz egal, ob das jetzt eine Ampel wird oder nicht, das ist ja noch nicht mal sicher,
Da ist
werden
ja.
das einfach Themen sein, die von der Gesellschaft heraus in die Politik hineingetragen werden. Das bekommen die Politiker sozusagen aller Parteien auf jeder Wahlveranstaltung zu hören. Und ich glaube, das wird einfach dazu führen, dass sich für gewisse Unternehmen in den nächsten Jahren große Chancen eröffnen werden. Viel Rückenwind wird sich ergeben. Und für andere wird es einen ordentlichen Gegenwind geben. Und was wir heute machen möchten, ist eben am Beispiel des Sondierungspapiers einfach mal zu schauen, was stehen da für konkrete Sätze in verschiedenen Fachbereichen drin, was die Politik in Zukunft ändern möchte. Aber ich bin eigentlich der ziemlich festen Meinung, dass man es ähnlich auch in anderen Ländern verspüren wird, diese politischen Strömungen. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus ein ziemlich spannender Abend wird. Und wir haben ja auch gesagt, wir bringen eine gewisse Struktur hinein, dass wir das also nach verschiedenen Bereichen
Genau.
durchgehen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, können wir auch direkt starten. Vielleicht noch vorab der Hinweis, wenn wir jetzt hier über Unternehmen sprechen, ist einfach nur unsere Meinung, keine Beratung.
Richtig.
Und
Bitte
natürlich
auch
noch das
festnageln.
Zweite, die Themen, die ändern sich ja auch. Also unsere Meinungen ändern sich im Zeitverlauf. Das heißt, nur weil wir das jetzt heute sagen, ist das ja nicht für alle Ewigkeit.
Exakt, genau. Da können wir ja mal anfangen. Also das größte Thema ist ja der Klimawandel. Haben Sie auch in dem Sondierungspapier, wir wollen jetzt nicht genau darauf eingehen, aber das war wirklich einer der zentralen Aspekte, dass der Klimawandel uns alle bedroht und dass hier extrem viel gemacht werden muss. Und da haben wir ja auch schon beim Thema E wie Energie. Und also das ist für mich auch so der wichtigste und größte und weitreichendste Punkt und wo es auch, glaube ich, die meisten Chancen gibt für uns Aktionäre. Denn da werden, was du gerade gesagt hast, da werden, glaube ich, jetzt alle Länder umschwenken oder sind ja auch schon dabei. Da passiert gerade so viel. Und deswegen, ich glaube, damit können wir uns jetzt auch ein paar Minütchen mit beschäftigen. Du kannst dir mal ein, zwei Unternehmen vorstellen und ich dann auch. Wahrscheinlich überschneidet sich so ein bisschen was. Ich meine, hier in Deutschland ist jetzt der Markt an Unternehmen jetzt auch nicht so riesig, die da ja, zur Auswahl stehen. Es gibt ja international noch auch sehr viele oder auch in Europa, aber wir können ja einfach mal so ein paar Unternehmen durchgehen, einfach wo wir Chancen sehen. Und ich habe auch ein paar davon im Depot.
Ja, total gerne. Also vielleicht einfach für die Zuschauer noch kurz die Struktur. Wir wollen zuerst Energie, wesentlich in Strom, dann als zweites Thema Steuern und Rente. Welche Aktien können da profitieren? Als drittes Thema Landwirtschaft, steht auch das eine oder andere drin. Dann noch zum Thema ethisches oder ESG-konformes Handeln, ist dann unser viertes Thema. Und als fünftes Schwerpunkt noch Thema noch das Thema Wohnen, weil da ist auch ganz viel politischer Druck drin und da geben sich einfach Risiken, aber auch Chancen. Und um jetzt mit dem ersten Überthema zu beginnen, also Deutschland hat sich im Zuge des Pariser Klimaabkommens dazu verpflichtet, CO2-neutral zu werden. CO2-neutral heißt übrigens nicht, kein CO2 mehr auszustoßen, sondern gleich viel auszustoßen, wie auf anderer Stelle auch irgendwie aus der Luft wieder zurückgewonnen werden kann. Das ist schon mal eine Sache. Und jetzt ist es so, derzeit stoßen wir eine Menge CO2 aus und in den nächsten 4 Jahren sollen jetzt eben ganz viele Weichenstellungen in eine Richtung gelenkt werden, die es letztlich die Unternehmen unter Druck setzen, da voranzukommen und umgekehrt natürlich den Unternehmen, die Lösungen anbieten, auch enormen Möglichkeiten verschaffen werden. Und ich habe jetzt beim Thema Energie, das kann man ja die ganze Wertschöpfungskette durchgehen, von den Herstellern im Solarbereich, im Windbereich, über dann letztlich die Unternehmen, die Verteilnetze betreiben. Also ich nenne jetzt auch immer mal Namen. Hersteller wären die Vestas, wären die Nordics. Du hast sicherlich auch noch ein paar Verteilnetzbetreiber, beispielsweise die E.ON aus dem DAX. Und dann kann man das so weiter durchdenken. Ich habe jetzt aber eine etwas andere Aktie dabei. Was ja Wesentliches drinsteht, ist, wir wollen die Kohlekraftwerke ziemlich schnell abschalten und die Atomkraftwerke schalten wir auch noch ab. Also wir haben eine riesige Knappheit an Grundlaststrom. Will das vielleicht noch zur Problembeschreibung abschließen und dann kommen wir auch zu den Lösungen, zu den Aktien, die profitieren. Die Sache ist ja da gibt es auch einen Begriff dafür, der heißt Dunkelflaute. Wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, alles schön und gut, da können wir weiter zubauen an Kapazität, aber das ist nun mal nicht immer der Fall. Und wenn es gleichzeitig dunkel ist und wir auch eine Flaute haben, dann können wir doch nicht einfach sagen, vom Daimler-Band rollt jetzt kein Auto mehr oder wir können hier kein Livestream mehr veranstalten. Ja. Das ist ja keine Lösung. Also wir brauchen auch für diese Zeiten eine sogenannte Grundlast, eine Stromerzeugung, die immer verfügbar ist. Da wurde auch in dem Sondierungspapier ein ziemlich spannender Satz geschrieben, nämlich, dass man das mit Gaskraftwerken lösen möchte. Weil Kohle schleudert ja so viel CO2 aus. Atom ist in Deutschland politisch nicht gewollt, also ist es die Gaskraft. Und da war es zum Glück, und da bin ich so dankbar, dass ein Satz noch drin war, nämlich, dass die Gaskraftwerke gleich bereit sein sollen für den Wasserstoffbetrieb. Weil ansonsten hätten wir wieder die Situation, wir bauen neue Gaskraftwerke. Ja. Die sind auch nur eine Brückentechnologie und 10, 20 Jahre später werden wieder moderne Kraftwerke in Deutschland stillgelegt und das Geld zahlen natürlich, dreimal dürft ihr raten, tu ich und alle Zuschauer über die höchsten Strompreise der Welt. Und deswegen, ich glaube, da haben sie ein bisschen mitgedacht. Das heißt, es gibt jetzt Hersteller von diesen Gaskraftwerken, Siemens Energy, 2G Energy und weitere. Und was ich aber machen möchte, ist, ich möchte noch eine ganz andere Aktie nennen, um die Ecke gedacht. Und das ist die EDF, Electricité de France, der größte Betreiber von Atomkraftwerken aus Frankreich. Klingt erstmal total abschreckend. Aber die Wahrheit ist, wenn wir in Deutschland unsere Grundlast herunterfahren, dann wird das verdammt lange dauern, bis wir das selbst wieder aufbauen. Und da wird es einfach eine große Angebotslücke im deutschen Strommarkt geben. Und unsere französischen Nachbarn, die haben kein Problem mit der Atomkraft. Die haben riesige Atomkraftwerke, die stoßen übrigens kein CO2 aus. Und der Punkt ist, derzeit verdient EDF noch relativ wenig Geld, aber jetzt wird eine CO2-Steuer eingeführt werden und die wird rapide ansteigen. Und dann wird es immer teurer, Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke zu betreiben, weil die müssen neben dem Brennstoff immer mehr CO2-Abgaben abführen, wohingegen der Atomkraftwerksbetreiber das nicht tun muss. Und wenn man mal auf die Analystenschätzungen schaut von EDF, die sind in den letzten 6 Monaten schon massiv nach oben gesprungen. Ich glaube, der Gewinn je Aktie, die Prognose ist von 70 Cent auf 1,20 Euro oder 1,40 Euro hoch. Das heißt, wir liegen jetzt bei 7% Dividendenrendite und beim KGV von 10. Und möglicherweise geht da operativ auch noch das eine oder andere in den nächsten Jahren. Und insofern wird es vielleicht die deutsche Lösung sein, typische politische Lösung. Wir fahren unsere modernen Atomkraftwerke runter, unsere Kohlekraftwerke, sagen, bei uns ist kein Atom mehr, kein CO2 mehr und beziehen es dann halt erstmal aus dem Ausland. Und das Ganze könnte man meiner Meinung nach mit einem relativ guten Chance-Risiko-Verhältnis mit dieser EDF-Aktie spielen. Ich muss sie mir aber selbst noch im Detail anschauen, einfach mal als Idee.
Okay, ja, das klingt interessant. Also, dass die Kohlekraftwerke, genau, dass die früher abgeschaltet werden sollen, da werden die Grünen, glaube ich, richtig Druck machen, dass das so kommt. Und dementsprechend habe ich auch da ein paar Aktien auf dem Schirm. Das Thema mit der Grundlast, das ist wirklich extrem. Also wenn jetzt die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, wir haben keine Atomkraftwerke und dann nur die Gaskraftwerke, die reichen aktuell nicht. Das, also, das wird echt heftig, ne? Und die Probleme gibt es ja auch noch beim Trassenausbau. Da, also es gab ja, glaube ich, auch schon so, die Netzbetreiber haben schon gesagt, es gab ein paar Mal schon so ein paar größere Probleme, wo die Netze fast instabil wurden. Also, uiuiui, ich bin aber insgesamt mal gespannt, aber ich bin trotzdem positiv
Ja, am
denkender Mensch.
besten werden sie dann instabil, wenn du noch ein paar Trades laufen hast
Ja.
und dann schön hinten drin bist.
Nein, Monitore, die saugen so viel Energie, ja, ich sorge dafür, dass sie alles zusammenbricht. Nein. Also ich habe mir mal aufgeschrieben aus dem Bereich. Ich finde unter anderem eine RWE interessant. Die machen ja mittlerweile schon sehr, sehr viel im Bereich erneuerbare Energien. Sie machen jetzt auch was im Bereich Wasserstoff ziemlich viel. Die haben ja auch schon einige Projekte am Laufen. Und was bei RWE interessant ist, die haben ja noch nicht Atomkraftwerke, die haben ja noch Kohlekraftwerke, haben sich aber komplett abgesichert gegen die steigenden CO2-Preise, weil sie, ich glaube, das war letztens ein Interview, die haben schon vor vielen Jahren diese CO2-Zertifikate zu Ramschpreisen gekauft. Und jetzt kamen zuletzt auch viele Analystenstimmen, die gesagt haben, dass RWE da wahrscheinlich mit sogar mit richtig viel Geld verdienen wird, weil sie komplett abgesichert sind oder sogar überabgesichert sind.
Richtig.
Und das ist,
Plus.
das könnte ein richtiger Turbo werden. Und die Aktie, die springt auch zuletzt wieder so ein bisschen an. Und man könnte vermuten, dass dort vielleicht jetzt positive Überraschungen kommen werden. Also das finde ich echt ganz spannend, aber RWE ist jetzt keine Aktie. Vielleicht auch so wie in der Électricité de France. Also das ist jetzt keine Turbo-Aktie. Ich glaube, das ist so eine Art Basisinvestment mit einer ganz schönen Dividendenrendite. Finde ich eigentlich echt spannend. Habe sie aber aktuell nicht im Depot, muss ich sagen. Aber das wäre für mich so ein ganz spannendes Basisinvestment. Was ich aber interessanter finde noch mittelfristig, habe ich mir jetzt gerade nochmal aufgemacht, ist Ørsted. Das ist ja der größte Offshore-Windpark-Betreiber. Und die hatten auch im Juni oder Juli war das, hatten die einen Kapitalmarkttag, wo sie so ihre Ziele bekannt gegeben haben. Es gibt ja jetzt so viele Initiativen in Europa, auch diese Fit for 55 und sowas, was die da alles gemacht haben. Und Ørsted hat es eben geschafft, diese ganzen Parks sehr kostengünstig zu erstellen. Sie sind da wirklich Profis drin. Da kann man auch bei Instagram immer schön Ørsted verfolgen. Die posten da auch immer die ganzen Sachen. Das ist der Wahnsinn, wie die diese Turbinen da aufbauen und so weiter. Und die haben auf diesem Kapitalmarkttag gesagt, dass die jetzige Kapazität, ich glaube, die ist jetzt bei 12, ich meine, 12 Gigawatt ist es jetzt. Und die alten Ziele waren für 2030 bei 30 Gigawatt. Jetzt haben sie damals gesagt, sie wollen das auf 50 Gigawatt hochschieben. Das ist denen ihre neue Ambition. Und davon sind 30 Gigawatt offshore und 17,5 Gigawatt onshore. Und der Rest ist, sind andere Sachen. Ich weiß nicht, die machen vielleicht noch Photovoltaik oder so. Oder machen übrigens auch ein bisschen was mit Wasserstoff, haben da auch schon so ein paar Kooperationen. Und ja, das finde ich wirklich spannend. Und vor allen Dingen deshalb, weil die Aktie, das ist ähnlich wie Encavis, die so ein anderer Kandidat wären, die ja eher Solarparks machen. Da gab es ja schon mal diesen Hype. Die Aktien waren extrem teuer, sind extrem hochgelaufen, haben aber jetzt korrigiert. Aber seit diesem Sondierungspapier oder auch schon kurz vorher merkt man, dass so langsam wieder Interesse reinkommt. Und ich bin der Überzeugung, dass wir nächstes Jahr in diesen Aktien wieder ziemliche Hypes sehen werden, dass dann wieder höhere Bewertungen gezahlt werden, weil eben die Masse darauf aufmerksam wird. Und das ist ja Börse, ne? Eine Zeit lang will keiner die Aktien haben. Und wenn dann so
Ja.
der Momentum reinkommt, die Masse reinfließt, dann fließt wieder Geld in diese ganzen ETFs mit Green Energy. Und dann kommt das in der Presse und dann wird man sehen, dass die ganzen Aktien, glaube ich, wieder richtig laufen werden. Deswegen ist Ørsted für mich ein Favorit. Die habe ich im Langfristdepot, möchte ich sogar jetzt nachkaufen. Und der zweite Kandidat wäre auch noch einer Encavis. Und der dritte Kandidat, der hat es auch vorhin genannt, ist 2G Energy, weil die haben ja wirklich genau das Produkt, was dafür sorgt, dass diese Grundlastproblematik zumindest teilweise so ein bisschen ja, gelöst werden kann. Ich habe gerade eben auch nochmal, ich mache mal gerade nochmal die Seite auf und ich habe meine letzte Ad-hoc-Meldung mir gerade nochmal rausgesucht, weil das ist ganz spannend. Es ist ja immer so der Unterschied, ob es nur Ideen gibt, dass das funktionieren könnte oder ob man schon irgendwie was sieht an den Zahlen. Und bei 2G Energy hat jetzt am 14. Oktober gemeldet, dass der Auftragseingang im dritten Quartal um 70% gestiegen ist auf 43,8 Millionen. Aus dem Ausland sogar um 161%. Also das ist wirklich sehr spannend. Sie hatten auch so ein paar Probleme mit den Lieferketten und ja, mit höheren Kosten einfach. EBIT-Prognose ist minimal gesenkt worden, so in der oberen Spanne, aber für mich nicht dramatisch. Also es zeigt sich für mich, dass da dieser ganze Trend intakt ist. Und wenn es jetzt losgeht, dass die Kohlekraftwerke ausschalten, dann kann es gut sein, dass solche Industriekunden oder auch Stadtwerke eben auf diese Blockheizkraftwerke setzen, die man mit Gas oder mit Wasserstoff betreiben kann. Also, und 2G Energy ist jetzt im Verhältnis auch gar nicht so teuer bewertet. Also nichts im Vergleich mit sowas wie Plug Power und was es da alles gibt. Also ja, das ist ganz spannend, ja, die
Aktien. Du musst ja bei den Aktien auch immer ein bisschen auf das Kursumsatzverhältnis schauen, weil das Kursgewinnverhältnis kann, also der Gewinn kann ja rapide nach oben schießen, wenn die in eine gute Auftragslage reinkommen. Und da ist die Aktie noch gar nicht hoch, also die 2G genau. Energy. Was ich noch sagen wollte, RWE ist auch vor dem Hintergrund interessant. Wenn die jetzt gezwungen werden, schnell ihre ganzen alten Kohlekraftwerke, wobei alt immer relativ ist, die sind in einem Top-Zustand, ja, abzuschalten, dann wird das auch zu Ausgleichszahlungen kommen. Davon kann man fest ausgehen, weil eine Marktwirtschaft funktioniert einfach nicht so, dass du zuerst vom Staat eine Betriebsgenehmigung bekommst für einen gewissen Zeitraum, daraufhin Milliarden von eigenem Geld investierst, wenn du davon ausgehst, dass die Betriebsgenehmigung eine Gültigkeit hat. Ein paar Jahre später kommen andere Politiker, weil sie gewählt werden, und sagen, ihr fahrt jetzt sofort wieder runter. Und dann muss natürlich der Staat da auch schauen, dass er einen Ausgleich schafft. Das war schon bei den Atomkraftwerken so. Genau. Und das wird da auch wieder sein. Das heißt, wenn die jetzt gezwungen werden, schnell ihre Kohlekraftwerke herunterzufahren, dann können die einmal ihre CO2-Zertifikate, die sie gebunkert haben, verkaufen. Und auf der anderen Seite können sie auch noch eine Entschädigungszahlung von der Regierung bekommen. Also insofern vielleicht RWE tatsächlich recht spannend. Habe ich auch schon einiges an Geld mit der Aktie früher verdient. Und dann natürlich zum Thema Offshore. Da kann ich nur noch mal zustimmen. Aber was du jetzt gebracht hast, ist der Betreiber Ørsted. Der Hersteller für Offshore-Windenergieanlagen ist vor allen Dingen Siemens Gamesa. Die haben da wohl 2/3 Weltmarktanteil. Und dann gibt es noch einen letzten Aspekt. Und das ist doch das Interessante. Schau mal, wir sprechen jetzt eine Viertelstunde hier. Und wir haben schon so viele Profiteure gesehen. Weil das sind am Schluss die Unternehmen, die Mitarbeiter, die Manager und letztlich auch die Aktionäre, denen diese Unternehmen gehören, die diese Ziele vom Pariser Klimaabkommen in die Wirklichkeit umsetzen wollen. Und wenn wir die Ziele umsetzen, dann müssen wir unsere Wirtschaft umbauen. Wenn wir die umbauen, haben wir riesige Investitionen und letztlich ist die Investition immer die eine Seite, die andere Seite sind Unternehmen, die diese Produkte herstellen und wer daran beteiligt ist, der wird noch ziemlich gute Perspektiven bekommen. Man muss natürlich immer auch auf die Bewertung schauen, aber in dem Umfeld ein bisschen aktiv zu sein, ein bisschen Research zu machen, ein bisschen die Dinge zu verfolgen, denke ich, kann sich auf jeden Fall auszahlen. Und ich habe jetzt noch eine letzte Energie- und Stromaktie, beziehungsweise das ist eher eine Branche, das ist die Branche der Energiegase mit Linde Air Liquide, Air Products und Chemicals und aus Japan Nippon Sanso. Die haben halt so ein bisschen, das Schöne an dieser Branche ist, die haben so diesen Enabling-Aspekt. Also die helfen mit ihren Gasen anderen Unternehmen dabei, CO2-neutral zu werden. Zum Beispiel die Stahlindustrie verbraucht unglaublich viel CO2. Die kann man aber statt mit Kohle auch mit Wasserstoff betreiben. Und dann muss natürlich dieser Wasserstoff irgendwo hergestellt werden und erzeugt werden. Und das übernehmen eben beispielsweise eine Linde. Und das sieht man da auch schon in den Bewertungen, wie da einfach die KGVs nach oben gehen, die Kurse nach oben gehen, weil der Markt antizipiert, dass dann ein starker Umsatz- und Gewinnanstieg auf Sicht der nächsten 10 bis 20 Jahre erfolgen wird. Das wird ein langsames Ramping-up sein, weil es derzeit einfach noch viel teurer ist und eher in der Erprobungsphase ist. Aber je weiter dieser CO2-Preis jetzt nach oben steigen wird, desto eher wird es natürlich für eine ThyssenKrupp und so dann auch wirtschaftlich werden. Und die werden da unter brutalen Druck kommen, das einfach umzustellen. Und ja, jetzt haben wir schon einen riesigen Strauß an Unternehmen, an Ideen aufgemacht, die kann letztlich...
Eine Sache sagen, vielleicht auch noch eine Sache, die vielleicht auch noch interessant ist. Apropos, da gibt es ja auch schon jetzt ganz viele Unternehmen, die da was machen. Zum Beispiel, wenn wir Solarparks haben, also auch... Bei Offshore versucht jetzt zum Beispiel auch Ørsted oder ich glaube, Siemens Energy macht das. Die haben da schon ein Projekt, das aus der Windturbine direkt ein Elektrolyseur ist und dass der Wasserstoff hergestellt wird. Das ist ja halt die eine Möglichkeit, um überschüssige Energie zu speichern. Die andere Möglichkeit wäre mit riesigen Akkus, wie es auch Tesla macht und so weiter. Und dort haben wir ja auch viele interessante Unternehmen jetzt, also aus Deutschland, ich muss mal überlegen, da gibt es im Endeffekt nur SMA, bla. Die aber jetzt, um ehrlich zu sein, wenn man sich da mal so die Gewinnentwicklung anschaut, die auf der Stelle, ja, das ist echt. Also ist jetzt nichts, also das ist, um den Trend zu spielen, ganz cool, aber jetzt nicht, um langfristig zu investieren. Spannender ist zum Beispiel eine Alfen aus den Niederlanden, die machen auch Ladestationen, die machen auch Stromnetze, die wachsen auch richtig gut, sind nicht gerade ganz günstig, stehen, glaube ich, gerade auf Allzeithoch. Und gestern hatte ja Enphase Zahlen gemeldet, ich weiß nicht, ob du die verfolgt hast. Enphase aus Solar Edge sind ja Wechselrichterhersteller, die wachsen viel, viel schneller wie beziehungsweise SMA Solar wächst gar nichts. Und die machen auch ganz viel mittlerweile mit Software und mit riesigen Stromspeichern und so weiter. Und ich glaube, dass die auch hier in Europa eher dann sich Marktanteile holen, wie jetzt eine SMA Solar, weil die einfach, ich glaube, technologisch deutlich weiter.
Ja, es ist halt auch oft so, du siehst ja auf die Unternehmen wie SMA Solar oder Nordex, ist auch so eine halblebige Aktie. Die spielen auch zwar in der Branche mit und die stellen auch Produkte her, aber wenn man sich die langfristige Wertgenerierung für die Aktionäre anschaut und dann die Konkurrenzunternehmen sieht, die sind einfach komplett abgehängt und die sind irgendwann auch größenmäßig zu klein, um das alles stemmen zu können. Das sind ja auch enorme technologische Entwicklungen im Gang und insofern ist es dann manchmal wahrscheinlich besser, da zum Marktführer zu greifen.
Genau, und das Edge ist der Marktführer und ich habe die auch bei mir im Langfristdepot und habe sogar vor, jetzt aufzustocken in nächster Zeit, weil ich glaube, dass die nächsten Jahre 2022 bis die nächsten Jahre, da gab es doch letztens eine Studie von Jefferies in den USA, der Solarmarkt soll in den nächsten Jahren um über 20% wachsen jedes Jahr. Also da gibt es, glaube ich, extrem viel Luft, weil ja auch in den USA jetzt so ein Umdenken stattgefunden nach Trump. Deswegen, also so viel dazu noch.
Ja, dann wollten wir mal mit unserem zweiten Themenblock aus dem Regierungspapier weitermachen. Ich merke schon wieder, das wird eine lange Angelegenheit. Und zwar wurde auch einiges zum Thema Steuern und Rente geschrieben. Jetzt denkt man im ersten Moment, hey, wie kann man da als Anleger überhaupt davon profitieren? Aber uns ist dennoch was eingefallen.
Genau, willst du mal starten? Ich habe da nur so, ich kann auch so ein paar Anmerkungen noch machen.
Ja, okay. Also ich denke, eine Aktie, die sehr wenige auf dem Schirm haben, in der ich seit einiger Zeit privat investiert bin, die ich jetzt einfach mal vorstellen möchte, kurz anreißen möchte, ist die Quirin Privatbank AG. Das ist ein deutsches Unternehmen. Und was im Sondierungspapier Interessantes steht, ist so ein Satz, wir wollen die private Altersvorsorge grundlegend reformieren. Und das ist noch ein bisschen vage. Ich glaube, da wird auch noch hinter den Kulissen jetzt gerungen, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Aber es deutet sich schon an, dass die FDP da versuchen wird, einen gewissen Einfluss durchzusetzen, dass eben die Leute auf Dauer nicht mehr nur von der gesetzlichen Rente abhängig sind, sondern dass man halt irgendwie ein kleines zweites Standbein, was irgendwie staatlich gefördert wird und hoffentlich nicht so kaputt ist wie die Riester-Thematik, die von der Versicherungswirtschaft geschrieben wurde, aufgebaut wird. Und wenn das der Fall wäre, dass wir irgendwie ein steuerbefreites Altersvorsorgedepot oder ein Teil des eigentlichen Rentenbeitrags wird abgezweigt in den ETF-Depot. Wenn irgendwie was in dieser Art kommt und der Staat schießt noch 50 Euro pro Jahr zu oder wie auch immer, dann wird es große Profiteure geben, weil, und ich glaube, das stand auch noch drin in dem Papier, es eine sogenannte Opt-out-Klausel geben wird. Das heißt, der Standard wird sein, dass du in einen staatlich verwalteten Fonds hineingehst, der super kostengünstig ist, aber du wirst die Möglichkeit haben, auch ein privatwirtschaftliches Produkt auszuwählen. Ja, und dann bringen sich natürlich die ganzen Konzerne in Stellung. Und jetzt zur Quirin Privatbank. Die betreiben mit Quirion einen der größten Robo-Advisor in Deutschland. Okay. Und das ist halt aus Investorensicht ein super attraktives Geschäft, weil je mehr Gelder dort angelegt sind, desto mehr verwaltetes Vermögen haben die. Und die berechnen ja etwa ein knappes Prozent des verwalteten Vermögens als ihre Gebühr. Mhm. Und je mehr neue Kunden da jetzt hinzukommen, je mehr zusätzliche Gelder da rein investiert werden, desto stärker kann dieses Geschäftsmodell nach oben skalieren. Und es hat auch noch den Vorteil, wenn die Aktienkurse steigen, steigt schon wieder das verwaltete Vermögen, dann steigt schon wieder deine Gebühr. Und das ist halt komplett automatisiert. Das ist eine Technologie, wo gar nicht viel Mitarbeiter benötigt werden und hat insofern eigentlich den Charakter von einem Software-Abo, was sich regelmäßig im Preis erhöht. Und das ist halt eine Sache, die mir da sehr gut gefällt. Das ist eine kundengeführte Firma. Man muss sie sich einfach mal genauer anschauen. Ist natürlich eine Spezialität. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das also auf sozusagen die Anbieter von privaten Altersvorsorgeprodukten, gibt ja auch eine Flatex, die Giro, gibt eine Sino, die einen Anteil an Trade Republic hält, eine Badebank, wie heißt die nochmal, Lang und Schwarz, wobei es da wird es schon zyklischer, weil mal handeln die Leute mehr, mal weniger. Das ist dann nicht mehr so stabil von der Ertragsstruktur wie das, was Quirin macht.
Ja, krass. Ja, gut, das ist jetzt die Frage. Ich habe jetzt mehrere Sachen gelesen. Ne? Wenn es so eine Art Staatsfonds gibt wie in Norwegen, wo alle einzahlen können, das wäre ja die eine Sache. Dann wäre das wäre ja quasi eine Konkurrenz zu der aktuellen Branche, zu DWS und so weiter, oder? Oder es wird da auch Möglichkeiten geben, so zu investieren. Das muss man echt mal verfolgen. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn natürlich jetzt da irgendwelche Rahmenbedingungen verbessert werden und die Leute Freibeträge bekommen oder angehalten werden, ETF-Sparpläne und so weiter zu machen, dann könnte es ja schon einen ziemlichen Hype geben. Vor allen Dingen auch, wenn die Inflation hoch bleibt und so weiter. Ja, dann habe ich solche Unternehmen wie die Baader Bank. Die hängen ja, glaube ich, an Scalable Capital.
Ja.
Lang und Schwarz hängt an Trade Republic. Die sind Das sind ist, also die sind nicht keine rein Buy-and-Hold-Aktie meiner Meinung nach, weil vor allen Dingen lang
Nee.
und schwarz gibt's diese Rückstellungen, die gebildet werden mussten und die hängen komplett an Trade Republic oder zum Großteil. Und die Baader Bank, die hat, glaube ich, ein paar mehr Standbeine, aber im Endeffekt auch sehr viel Scalable Capital. Also da wäre jetzt zum Beispiel eine FlatEx, Giro, glaube ich, sogar auch etwas breiter aufgestellt, wobei ich glaube, die ganzen Unternehmen, die Aktienkurse sind ja auch ziemlich zurückgekommen, weil das dritte Quartal, ne, wir haben es alle gemerkt, war so ein bisschen, also es wurde nicht mehr so viel gehandelt, sagen wir es mal so. Ne? Es gab ja keinen großen Rücksetzer am Markt, aber der Hype ist einfach vorbei, ja. Und deswegen, aber klar, durch diese Steuer- und Rentengeschichte kann es natürlich auch nochmal neuen Hype geben. Ne?
Ja, was auch schon ziemlich lustig ist, hier kommentiert gerade eine Olaf Scholz Wohlfühlbank in Richtung Lang und Schwarz gehend, weil da gibt es ja einfach diese rechtlichen Risiken. Also,
Ja.
so wie ich das im Hinterkopf behalten habe, unterschiedliche Auffassung zwischen Finanzamt und der Gesellschaft und wie die ausgeht, wird die Zukunft zeigen. Ja, also das zum Thema Steuern und Rente. Dann gibt es zum Thema Landwirtschaft etwas. Da eher aus meiner Sicht eher mal ein Risiko. Es steht letztlich so ein bisschen im Papier drin. Da werden auch die Grünen versuchen, ihren Einfluss auszuüben. Nämlich das Thema, dass wir weggehen müssen von dieser sehr schädlichen Massentierhaltung und diesen Monokulturen. Und da ist auch viel Wahres dran. Wir müssen einfach schauen, dass die Landwirtschaft nachhaltiger wird. Und das könnte unter Umständen die großen Saatguthersteller wie eine Bayer beispielsweise doch etwas negativ treffen. Wohingegen es da auch kleinere spezialisierte Saatgutanbieter gibt. In Deutschland ist das ja die KWS Saat beispielsweise, die mit anderen Methodiken arbeiten, die da möglicherweise davon profitieren könnten. Das einfach als kurzer Gedankengang. Die Zeit der riesigen Monokulturen könnte sich langsam dem Ende zuneigen und Tierwohl und Tierstandards werden wahrscheinlich ein höheres Gewicht bekommen, was ich persönlich auch sehr gut finde. Man muss natürlich hoffen, dass Produkte des täglichen Bedarfs für immer noch für alle in der Gesellschaft irgendwie bezahlbar bleiben. Aber das sind da so die Bewegungen, die ich gespürt habe.
Ja, genau das sehe ich auch. Deswegen investiere ich auch jetzt nicht mehr. Also ich glaube halt, dass die Zeit, vor allen Dingen die Zeit der Massentierhaltung, irgendwann, also jetzt nicht dieses oder nächstes Jahr oder
Ja,
vielleicht
genau.
dann, aber es gibt ja schon jetzt viele Startups, die dort aktiv sind und die Preise für dieses gezüchtete Fleisch oder auch für normale Fleischersatzprodukte, die fallen rapide. Es kommen so viele Unternehmen auf den Markt. Und ich denke, dass wir in 10 Jahren uns so sagen, krass, was war das damals eigentlich, dass wir da so irgendwie die Tiere geschlachtet haben, wie verrückt waren wir damals eigentlich? Das ist ein Wahnsinn, jede Sekunde irgendwie, oder es sind ja mehrere pro Sekunde, das ist doch ein Wahnsinn. Und genau, und das Saatgut wird ja vor allen Dingen dafür verwendet, um irgendwie Soja und sowas anzubauen, was dann an Tiere verfüttert wird. Und ich bin auch der Meinung, dass dieses Geschäft nicht nachhaltig ist und dass wir eher in diese Richtung noch gehen. Vertical Farming und sowas wird wahrscheinlich noch kommen. Da gibt es jetzt auch einige Unternehmen, die da schon am Start sind, zum Beispiel Calera, da habe ich auch so eine Zockposition drin, die wachsen da auch extrem schnell, die bauen so Salate und so weiter an, aber da wird sehr, sehr viel kommen in den nächsten Jahren. Da wird, glaube ich, die Entwicklung so schnell vorangehen und deswegen ist für mich sowas wie Bayer jetzt, abgesehen davon, dass die ja eh noch ihre Monsanto-Probleme haben, ich bin da
Jetzt,
skeptisch, dass die noch groß wachsen werden
hier
eigentlich.
kommentieren jetzt gerade ein paar Leute und ich finde, das sind sehr gute Kommentare. Kann nur jemand sagen, der noch nie in armen Ländern war? Und der zweite Kommentar ist, solange wir Bevölkerungswachstum haben, wird mehr und mehr Fleisch gegessen werden. Erst einmal ist das völlig richtig. Du hast ja auch gesagt, das ist nichts, was nächstes Jahr passieren wird. Also dann ist es vielleicht noch falsch von uns kommuniziert worden. Sondern ich glaube, das kommt eher von der Richtung, dass eigentlich ein pflanzliches Ersatzprodukt mit ähnlichen Nährwerten wie Fleisch, also was Konsistenz, Geschmack, Eiweißgehalt und so weiter angeht, dass das irgendwann günstiger sein muss als das echte Fleisch, von der Logik her. Ja? Und dass es daher erst recht in den armen Ländern kommen wird. Allerdings sind wir jetzt noch nicht an dem Punkt, weil das ist ein bisschen wie bei Tesla, als sie mit ihrem ersten Model S gestartet haben, eine neue Technologie erprobt haben. Das geht ganz oben in den Markt hinein und kommt dann nach unten durch,
Ja.
immer mehr in die Masse hinein. Und sowas dauert Zeit, aber ich wollte jetzt noch fragen, du bist ja auch in Beyond Meat immer mal wieder drin gewesen. Ist das für dich eine Investition oder machst du das einfach nur, weil die hohe Kursbewegung hat und du da immer mal wieder was mitnehmen möchtest?
Also Beyond Meat habe ich mal früher, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gehandelt. Die war ja am Anfang so der erste Player am Markt und haben da auch eine gute Brand gehabt. Jeder wollte das Ding essen, aber jetzt sieht man schon, dass da viele, viele in den Markt reinkommen. Es gibt doch auch, glaube ich, hier diese eins Unternehmen, geht jetzt in Deutschland an die Börse. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Die gibt es auch hier im Supermarkt, auch irgendwas Veganes. Und ja, da wird, ich weiß nicht, welcher Player sich dort durchsetzen wird, aber man sieht ja, dass die Konkurrenz massiv zunimmt. Und klar, dass das aktuell noch in vielen Ländern steigt, der Fleischkonsum, aber das wird sich irgendwann meiner Meinung nach auch ändern. Vor allen Dingen, wenn man halt diese Vegans, heißt es genau. Vor allen Dingen, wenn man halt sieht, wie schädlich das Ganze ist, abgesehen davon, dass ich zum Beispiel eigentlich kein Fleisch mehr esse oder ganz, ganz selten, eigentlich aus ethischen Gründen halt jetzt einfach. Ne? Ja, mir schmeckt das teilweise auch im Burger und so, aber ich mache es halt aus ethischen Gründen nicht mehr. Und ich glaube, viele andere sehen das noch nicht so in der dritten Welt und so, ist ja auch völlig in Ordnung halten, aber trotzdem, es setzt sich nach und nach durch. Das geht jetzt wieder aus den Städten und so, wo jetzt auch immer mehr Leute Hafermilch und so trinken. Ja, das ist schon echt. Also,
Ja,
wenn
genau,
ich
das
dort
startet
bin.
immer in den Universitäten in der ganz linken Ecke und dann kommt es immer mehr in die Gesellschaft durch. So sind die Entwicklungen oft,
Ja,
ja.
aber wenn ich ohne Mist, wenn ich jetzt sehe, wie viele Leute, wie hoch der Anteil ist bei mir in den Cafés, da wo ich manchmal hingehe, wie viele jetzt Hafermilch bestellen mittlerweile, das ist wirklich krass, ja. Und ich habe mich so an den Geschmack gewöhnt, ich mag normale Milch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ja. Also deswegen, aber man kann das auch, ich will es auch keinem verbieten und so, jeder soll das entscheiden, wie er
Die
im Endeffekt,
Diskussion driftet
ja.
ab, ja.
Es wird immer Leute geben, die Fleisch essen, aber es geht ja auch darum, das in Maßen zu machen. Und diese ganzen Discounterpreise beim Fleisch, ja, das ist halt, ich finde das nicht so wirklich nachhaltig. Das ist, aber es ist, wie gesagt, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Es geht ja darum, wo man investieren will. Und ich möchte halt nicht, oder ich will nicht in diesen Bereichen investieren mehr, die irgendwie Fleischhersteller sind, sondern in Sachen, wo ich denke, die stehen in 10 Jahren besser da. Und naja, deswegen, das ist, ja. Das ist aber so meine Meinung. Aber wird man sehen, was dann passiert halt im Endeffekt. Ne? Aber es gibt sehr viele Tendenzen, die zeigen, dass sich, glaube ich, bald ändern wird. Aber wann es kommt, ist schwer zu sagen.
Ein viertes Themengebiet aus dem Sondierungspapier war auch das Thema Standards. Ich glaube, das ist ein Thema, was noch sehr stark unterschätzt wird, auch wieder von den Grünen ausgehend und insofern ganz interessant, dass viele in der öffentlichen Wahrnehmung gesagt haben, das war ein FDP-Papier. In meiner Wahrnehmung war es ein Papier, wo alle Parteien ihre wichtigsten Punkte durchbringen konnten. Und das ist auch mal ein Unterschied zu früher, wo man sich immer gegenseitig an allen gehindert hat. Hier hat man, wenn das jetzt so kommt, hier hat man mal gesagt, jeder darf seine wichtigsten Punkte komplett umsetzen. Ja? Die FDP hat jetzt ja auch nicht den Mindestlohn vom Olaf Scholz um die Hälfte reduziert und umgekehrt wurde wieder der FDP sozusagen was abgeschlagen, sondern jeder hat dem anderen erstmal ein bisschen Freiraum gegeben. Und jetzt zurückgehend zum Thema Standards. Ein ganz großes Anliegen unserer Gesellschaft ist das Thema, dass sich Unternehmen korrekt verhalten. Das wird oft unter dem Begriff ESG auch zusammengefasst. Die sollen irgendwelche menschenrechtlichen Standards einhalten, die sollen irgendwelche sozialen und die sollen auch ökologische Standards einhalten. Und wie wird man aber dieses Thema in den ganzen Unternehmen umsetzen können? Letztlich braucht man dafür ein Softwareprodukt, was dir ermöglicht, die gesamte Lieferkette und deine gesamten Wertschöpfungsprozesse zu dokumentieren. Also ein weiteres Thema ist auch das Thema Whistleblowing. Da sind die Amis uns schon weit davon geeilt, auch aus dem Wirecard-Skandal resultierend. Will der Gesetzgeber, und jetzt komme ich zum Punkt, welche Aktie es da geben könnte, will der Gesetzgeber einfach Standards schaffen, dass Unternehmen verpflichtet sind, ein gewisses System ihren Mitarbeitern anzubieten, ab einer gewissen Mitarbeitergröße, wo die dann anonym Meldungen hineinschreiben können. Zum Beispiel, ich bin von dem und dem Kollegen sexuell belästigt worden oder ich habe hier gesehen, wie gestern ein Korruptionsdeal abgelaufen ist bei meinen Kollegen. Und dann gibt es eine Stelle in dem Unternehmen, wo diese Meldungen ankommen und dann ausgewertet werden und dann wird gegebenenfalls auf die Behörden zugegangen oder man ermittelt es selber und kann den Verdacht auflösen. Und in diesem Bereich der sogenannten Whistleblowing-Software gibt es verschiedene US-Unternehmen und es gab verschiedene deutsche Unternehmen. Jetzt ist aber die sogenannte EQS Group, also EQS Group, hingegangen und hat alle deutschen Player zusammengekauft, ist jetzt also der einzige der was? Letztlich übrig bleibt. Und die haben da ein Softwareprodukt, was komplett skalierbar ist. Das kostet ja ein paar hundert Euro oder auch ein paar tausend Euro im Jahr. Und die gehen davon aus, dass die Kunden nicht mehr kündigen werden. Weil, und die Idee ist halt, dass die europäischen Unternehmen, die übrigens über eine EU-Richtlinie verpflichtet werden, das zu machen nach einer gewissen Mitarbeitergröße. Die Idee ist, dass die europäischen Unternehmen dann europäischen Anbieter wählen werden, weil du willst ja nicht, dass deine heiklesten Geschäftsvorfälle in den USA liegen, weil dann haben die US-Behörden Zugriff darauf. Und ja, deswegen werden die da vermutlich ein deutsches Unternehmen wählen und deswegen könnte eine EQS Group eine ziemlich spannende Aktie sein. Problem ist bei der EQS Group, genauso wie der Mercedes EQS, dass sie schon recht hoch bewertet ist auf Basis des Kursumsatzverhältnisses. Die haben jetzt viel versprochen. Die haben gesagt, wir holen ganz, ganz viele dieser Verträge rein in diesem Jahr. Und jetzt werden die nächsten Quartalszahlen zeigen, ob das denen gelingt. Wenn das denen gelingt, ist erhebliches weiteres Potenzial in der Aktie. Ich bin da auch investiert, dann kann die in den dreistelligen Bereich laufen. Wenn das denen nicht so gut gelingt, warum auch immer, dass die Unternehmen das Thema nochmal aufschieben, dass die Politik denen nochmal mehr Zeit gibt, dass doch noch Wettbewerber Anteile holen, dann ist die Aktie nicht so spannend. Aber die könnte man auch genau auf dem Schirm haben. Und nach dem Whistleblowing-Thema glaube ich, dass diese Gesetze auch in die Lieferkette hineingehen werden, dass eine Adidas eben nachweisen muss, dass ihre Zulieferer ohne Kinderarbeit arbeiten. Und das würde sie auch wieder über diese Software tun. Und so wird aus meiner Sicht jetzt alle ein, zwei Jahre die nächste Verpflichtung, die nächste Vorschrift, die nächste Bürokratie auf die Unternehmen einprasseln. Und dann werden sie eben mit den Softwareprodukten von EQS das datenschutzrechtlich konform, regulierungskonform erfüllen können. Und deswegen glaube ich, dass die sich da gerade tief einbauen in dieses ganze Thema der hohen Standards, die zu erfüllen sein werden.
Ja, krass, mega spannend, wirklich. Ich kenne EQS nur, die haben ja auch so den Investor Relations Service. Ne? Da kannst du, glaube ich, bei die kannst du eine Ad-Hoc-Meldungen dann verschicken.
Richtig.
Daher kannte ich die eigentlich nur, deswegen war ich am Anfang so verwirrt. Ich bin gerade darauf auf die Seite gegangen. Ja, die haben auch so Compliance-Lösungen. Finde ich echt mega spannend. Die sind noch relativ klein, 333 Millionen Börsenwert. Und wollen dieses Jahr so 51 Millionen Euro Umsatz machen und aber noch einen Verlust. Aber nächstes Jahr soll der Umsatz auf 72 Millionen steigen. Das wären ja echt ordentlich 50% Steigerung oder so. Ja. Also krass. Und 2023 1 Euro Gewinn pro Aktie. Aber gut, ist jetzt die Frage. Ne? Ich glaube, das ist sehr, sehr Ungewissheit, ne? wie das einschlägt und so weiter. Aber finde ich echt mega spannend. Werde ich mir wirklich, ohne Scheiß, werde ich mir das mal auch mal genau anschauen, weil ich suche genau auch solche deutschen Nebenwerte auch, die noch nicht jeder kennt. Das Thema finde ich echt spannend und es stimmt ja wirklich, dass alle Unternehmen jetzt immer mehr weiter hinterher sind, ihre Lieferketten zu überprüfen und da keine Probleme zu bekommen, Korruption und so weiter. Ist wirklich eine interessante Aktie. Ich habe ehrlich gesagt erst keine weitere in diesem Bereich im Schirm gehabt. Ich kannte die nicht mal, deswegen... gibt es noch irgendwelche Player aus Europa, die sonst noch sowas machen als Konkurrenz? Oder?
Also klar, wird es mit Sicherheit geben, aber man kann jetzt nicht sagen, es gibt so, wenn du in Daimler investieren willst, gibt es BMW als Pendant. So, also die Situation haben wir nicht, dass wir einen direkten gleich großen Konkurrenten haben. Wir haben in den USA Unternehmen, die in dem Bereich sehr erfolgreich sind, die auch europäische Tochtergesellschaften haben. Aber ich finde EQS halt auch super spannend, gell? Die stehen vor einem 50-prozentigen Umsatzwachstum. Das Geschäft ist extrem skalierbar. Die Kosten werden niemals um 50% mitwachsen. Also wenn, dann nur, um noch neue Vertriebsleute einzustellen. Aber irgendwann wird einfach die Gewinnmarge aufgehen, ziemlich stark nach oben aufgehen. Und die haben das Potenzial, ausgehend von ihrer jetzigen Marktkapitalisierung, noch um ein Vielfaches zu wachsen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass diese ganzen kommunizierten Wachstumspläne 1:1 auch erreicht werden können. Das ist da ja noch das große Fragezeichen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, wer vorsichtig ist, erstmal nur auf die Watchlist nehmen, schauen, wie die nächsten 2, 3 Quartalszahlen ausfallen. Und wenn da dieses starke, profitable Wachstum in Gang kommt, das wird niemals in einem Jahr schon wieder enden, sondern das wird viele Jahre hinweg anhaltend sein. Ja, also jetzt derzeit ist es vielleicht noch ein Tick zu früh, je nach Risikobereitschaft. Ich bin schon drinne, aber auch bereit nachzulegen oder wieder abzugeben, wenn sie das nicht erfüllen. Ja, das letzte Thema.
Also übrigens dazu EQS, die Quartalszahlen kommen am 12.11., falls das jemand verfolgen will. Da werde ich mir das auch mal genauer anschauen und gucken, was die so melden. Ja, deswegen zur Info. Nicht, dass ihr jetzt da alle blind reinrennt. Wie gesagt, das sind nur unsere Meinungen, beziehungsweise Jonathan, keine Kaufempfehlung jetzt für sowas. Ja.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe da eine deutlich kleinere Positionsgröße als bei meinen anderen Positionen. Einfach weil mich zwar das, was der Vorstand gesagt hat, sehr überzeugt hat. Es ist auch eine Firma, wo alle vier Vorstände 1% oder mehr an der Gesellschaft halten. Also das sind Unternehmer, keine Manager. Aber ich will jetzt schon auch sehen, dass das in den nächsten Quartalszahlen dann auch in Form von neu gewonnenen Kunden und Umsatzwachstum und so wirklich in Gang kommt. Weil was die gemacht haben, ist zu sagen, und dann kommen wir auch zum nächsten Thema. Wir werden hier ganz stark wachsen, aus dem und dem und dem Grund. Und wir haben die und die und die Lösung. Und wir sind in der führenden Position. Aber sie haben es erstmal nur angekündigt. Und jetzt kommt eben zum Jahresende, glaube ich, diese EU-Richtlinie ist dann in Kraft. Und ab dann müssen die Unternehmen auch so ein Produkt haben. Jetzt wird es spannend zu sehen sein, ob das sich dann auch tatsächlich in diesen hohen Auftragseingang und Umsatzanstieg übersetzen lassen wird. Oder ob es dann da doch wieder irgendwelche politischen Schlupflöcher oder was auch immer gibt, um diese Softwareprodukte doch nicht kaufen zu müssen, die EQS anbietet.
Okay, werde ich auch mal auf jeden Fall ganz genau verfolgen. Danke für diese Idee. Genau, jetzt wären wir beim nächsten Thema Wohnen. Das wurde ja auch angesprochen. Was hast du da alles so im Blick? Du hast ja auch, glaube ich, ein paar Sachen hast du mir ja schon geschickt, was du dort interessant findest. Ich meine, wir haben auch letztes Mal sogar schon beim letzten Stream hatten wir auch schon über Stone, über Steico gesprochen. Na, die sind jetzt auf jeden Fall auch weiter interessant. Kann ich gleich noch mal was zu sagen zu der einen Aktie, weil die habe ich nämlich auch bei mir im Depot.
Ich denke, beim Thema Wohnen es ist einfach ein extremer Brennpunkt. Also da ist ein enormer Druck drauf, die Sache zu verbessern. Und zum einen glaube ich, dass die neue Regierung, also dieses Einwanderungsthema, das ist strukturell, weil einfach aus Sicht eines Afrikaners oder eines in Afrika, im Nahen Osten lebenden Personen mit viel Armut, Krieg und so weiter, ist es so unglaublich attraktiv, in das friedliche Europa zu kommen und dort sein persönliches Glück zu versuchen, dass es da immer wieder Versuche geben wird, was auch immer die konkreten akuten Auslösepunkte sein werden oder auch nicht sein werden. Und gleichzeitig, das eine ist ja diese Fluchtmigration oder einfach Schutz vor Verfolgung, vor Krieg und so. Und gleichzeitig die zweite Sache ist auch das Thema, wir haben einen enormen Arbeitskräftemangel in ganz, ganz vielen Branchen. Und die neue Regierung, das hat sie ja auch schon geäußert, die Union ist da ja immer die vorsichtigste Partei. Also die AfD ist natürlich noch vorsichtiger, aber ja nicht in der Regierung. Die ist jetzt draußen aus der Regierung, wahrscheinlich, sind noch nicht sicher. Das heißt, die werden da möglicherweise so ein Einwanderungssystem nach kanadischem Vorbild, dass Leute, die eben Sprachkenntnisse haben, eine gewisse Qualifikation haben, die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt sein wird, die werden es viel leichter haben, nach Deutschland zu kommen. Ich glaube, auch das wird eine starke Einwanderung auslösen. Und dann gibt es noch das Thema, dass ja auch in vielen europäischen Ländern, wo ja diese Reisefreiheit und Wohnsitzfreiheit besteht, dass da natürlich Deutschland auch wieder ein attraktiver Arbeits- und Wohnort ist. Und deswegen glaube ich, dass der Druck ins Land hinein weiterhin sehr groß bleiben wird. Und das ist möglicherweise für eine Aktie wie die Vonovia interessant, weil einfach dieser Druck auf die Immobilienpreise weiter hoch sein könnte, wenngleich die schon sehr stark gelaufen ist. Und dann die zweite Komponente beim Thema Wohnen ist, wir müssen, also ein Drittel der CO2-Emissionen kommt aus den Gebäuden. Und wenn wir bis 2050 CO2-neutral sein wollen, haben wir nur noch 30 Jahre. Das heißt, wir müssen eigentlich jährlich 3% der Gebäude richtig krass modernisieren und sanieren, dass da der CO2-Ausstoß nach unten geht. Wir machen das aber erst mit 1% der Gebäude. Das heißt, da muss noch eine ganz arg starke Zunahme der Sanierungs- und Modernisierungsaktivitäten stattfinden. Und das kann man natürlich auch wieder mit allerlei Aktien spielen. Du hast schon zwei Namen in den Raum geworfen. Da gibt es auch noch weitere Anbieter. Man kann auch noch, ist jetzt nicht so ein direkter Pure Play, man kann sich auch noch mal eine Geberit anschauen. Die Sache ist nur, die Geschichten, oder hier wird schon eine Zentrotec in den Raum geworfen, wo ich definitiv zustimmen wollen würde. Es gibt auch noch hier diese Nibe-Aktie, die stellt, glaube ich, Wärmepumpen her, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus Skandinavien kommend. Also da ist eine Menge möglich. Man muss halt da auch immer auf die Bewertung schauen. Ne? Das eine ist immer, was für ein Potenzial hat ein Unternehmen? Und die zweite Ebene ist ja immer, was erwarten andere schon? Und wie preisen die das schon ein? Und wenn natürlich das jeder schon erkannt hat, dann wird es natürlich auch schwierig werden, da noch eine gute Rendite zu machen. Ne?
Ja, es gibt einige Aktien. Ich mache gerade noch mal jetzt hier die Steiko auf, weil die Aktie ist, ja. Es gibt halt aber auch Aktien, die waren immer teuer und werden vielleicht auch in Zukunft immer teuer sein, und steigen trotzdem weiter. Dazu gehört unter anderem auch Steiko. Ich hatte die damals auch mal gekauft, da war die damals auch schon irgendwie, ich meine, ein Hersteller von Dämmstoffen und so weiter und so Holz und so weiter. Die hatte immer schon irgendwie KGV 30, 40. Bin aber irgendwie 400% im Plus mittlerweile.
Wahnsinn.
Das ist halt echt krass. Und Ja, es liegt einfach daran, dass die wie ein Uhrwerk wachsen. Die Zahlen, die jetzt gemeldet hatten vor kurzem, die hat jetzt auch wieder für einen Schub nach oben gesorgt. Ich gucke es gerade nochmal rein. Also, die sind beim Umsatz 2021 in den ersten 9 Monaten um 21, nee, um 27% gewachsen und das EBITDA um 57%, EBIT 104%. Also, da läuft es weiter richtig gut. Und was Sie gesagt haben, die hohe Nachfrage nach ökologischen Steiko-Dämmstoffen und Konstruktionsprodukten hält weiter an und hat zu Rekorden geführt. Zack. Profitabilität wurde verbessert. Aufgrund der hohen Nachfrage sieht das Direktorium, das hört sich auch lustig an, das Wort, ja, dem Jahr 2022 ebenfalls sehr positiv entgegen, mit bereits durchgeführten und bevorstehenden Kapazitätserweiterungen ist Steico bestens gerüstet, das Wachstum fortzuführen, sofern die zuletzt dynamische Entwicklung bei Material- und Stromkosten nicht weiter zunimmt, rechnet die Unternehmensleitung zudem mit stabiler Profitabilität auf hohem Niveau. Also auch 2022 wird es dort höchstwahrscheinlich zu weiteren Rekorden kommen. Ich gucke gerade mal, die Aktie ist 1,66 Milliarden wert mittlerweile und wollen nächstes Jahr 432 Millionen Euro verdienen und 3,44 € verdienen. Also das KGV ist irgendwie immer zwischen 30 und 40 bei der Aktie. Ich würde so diese Aktie immer kaufen, wenn es mal solche Rücksetzer gibt. Die ist nämlich auch ziemlich markteng. Und an so schwachen Tagen, wenn die Börsen mal so ein bisschen gerade schwach sind, gibt es dort oft mal so einen Schub nach unten. Und dann kann man bei der Aktie einfach mal einsteigen. Oder wenn man jetzt einsteigt, muss man halt damit rechnen, dass es da mal schnell rappeln kann. Aber es ist irgendwie ein Unternehmen, was immer weiter wächst, wo das Management sehr gut ist. Und ja, ich bleibe da auch dabei, auch wenn die Bewertungen immer mal zu hoch sind oder so. Deswegen ist für mich echt ein Mega-Unternehmen.
Ja, und ich fand, was du gerade gesagt hast, auch aus deiner Erfahrung heraus, ja, du hast sie vor ein paar Jahren angeschaut, sie erschien dir teuer auf Basis des damaligen Ertragsniveaus und jetzt bist du ein paar 100% vorne. Das ist doch ein perfektes, auch über alle Aktien übergreifendes Beispiel, über die wir heute gesprochen haben, dass man
Ja.
eben nicht nur auf den aktuellen Ertrag schauen darf. Ja, wie viele Unternehmen im DAX gibt es, eine Lufthansa, eine TUI, eine Commerzbank, eine Deutsche Bank, die immer mal wieder günstig wirken, auf Kursbuchwert, Kursgewinnverhältnis, was auch immer. Aber die schaffen es einfach nicht, auf Sicht von 10 Jahren ihre Ertragsbasis erheblich zu steigern. Und deshalb tut sich da nichts. Wohingegen so eine Aktie, die einen enormen Rückenwind erfährt, für die Produkte, die dieses Unternehmen herstellt und die Technologie, die es
Ja.
einfach sich erarbeitet hat, so viel stärker nachgefragt werden in der Zukunft, dass das Unternehmen in ein ganz anderes Ertragsniveau reinwachsen kann. Und dementsprechend, wenn man da dann den Geduldsfaden mitbringt, wenn man auch zu einer vernünftigen Bewertung einsteigt, wenn man auch das richtige Unternehmen auswählt oder die richtigen Unternehmen, dann tun sich halt erhebliche Perspektiven auf. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, und das vielleicht auch als Abschluss von meiner Seite zu dem Thema Sondierungspapier, ich versuche wenigstens eine Sache zu machen. Alle Unternehmen, die ich mir anschaue, prüfe ich, wie können die ihr Geschäftsmodell im Jahr 2050 oder wann auch immer wir eben klimaneutral sein wollen, wie können die das dann noch betreiben? Was müssen die konkret tun? Wird das machbar sein oder wird es ein riesiges Problem werden und die aus dem Spiel werfen? Und ich glaube, wenn man das mal für sein Depot durchdenkt, zumindest mal für seine wichtigsten Positionen, dann kommt man auf ganz spannende Ideen. Und letztlich ist es auch total oft so, dass die Unternehmen, ja, wenn ich jetzt mal wieder an ThyssenKrupp denke mit ihrer Stahlherstellung und so. Also das Problem ist, da wird viel CO2 ausgestoßen. Was wird die Lösung sein? Sie müssen das umstellen von der Kohle hin zu Wasserstoff. Das wird dauern, das wird Geld kosten und so weiter und so fort. So, wer stellt den Wasserstoff bereit? Zum Beispiel eine Linde oder eine Air Liquide. Und schon bist du bei einem großen Profiteur. Also das Problem des einen Unternehmens ist ja auch immer die Chance des anderen Unternehmens. Und deshalb, wenn man das mal so durchdenkt, glaube ich, dass man von dem Thema zumindest nicht negativ überrascht werden wird und plötzlich alle Positionen im Minus sind, weil man sich sozusagen die Resterampe der Old Economy zusammengekauft hat. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Investor, der sagt, es muss jetzt nicht mein Depot total grün blühen wie eine grüne Wiese, sondern die Dinge brauchen auch ihre Zeit. Also das war ja auch schon so eine Aussage heute mit der Massentierhaltung. Ich glaube, dass eine Shell und eine Gazprom ihr Geschäft noch über Jahrzehnte betreiben werden. Ja, definitiv. Ich glaube nicht, dass wir morgens Öl abstellen können. Das werden wir diesen Winter noch erleben, wie sehr wir auf Gas und Co. angewiesen sind. Und so Damen wie die Katie Wood, die sicherlich viel coole Impulse liefern mit ihren Aussagen wie Öl geht nie wieder über 50 Dollar. Jetzt schau mal, ein Jahr später stehen wir bei 80 Dollar. Da ist man manchmal auch zu schnell mit seiner Umstellung. Ja, weil gerade der Energiesektor ist ein Sektor, dessen Änderung schon immer Jahrzehnte gedauert hat. Und es gab immer verschiedene Technologien, die gleichzeitig gelaufen sind. Und ich glaube, dass es auch diesmal so sein wird. Also man muss auch immer aufpassen, dass man sich nicht in eine Panik verführen lässt, dann emotional getriebene, aus einer Angst hervorgerufene Schnellentscheidung trifft und dann langfristig ja möglicherweise dann zwar ein grünes Depot hat, aber eine rote Rendite oder so. Das gilt es halt zu vermeiden. Ja.
Ja, ganz kurz auch nochmal zu dem Thema Bewertung. Also als ich mit Börse angefangen habe, war ich auch jemand, ich habe immer nur so aufs KGV und sowas geschaut, habe mir gedacht, ah, okay, krass, KGV 30 ist ja voll teuer, ich kaufe lieber, keine Ahnung, Volkswagen, die haben nur KGV 6 oder 7. Also davon sollte man sich meiner Meinung nach wirklich lösen, haben ja auch so ein paar Leute jetzt geschrieben. Ich habe noch ein anderes gutes Beispiel, nämlich Bechtle, der IT-Dienstleister, die hatten immer auch so einen KGV von 30 oder 40 oder irgend sowas, teilweise auch mal nur 20 oder so. Und wenn man sich dort mal den langfristigen Verlauf anschaut, ja, das Ding ist der Wahnsinn, dann wird wahrscheinlich auch bald in den DAX reinkommen oder auch eine Adidas oder sowas, die immer ein höheres KGV haben. Höheres KGV zahlt man meistens bei guten Unternehmen, die eben gefragt sind, die auch ihre Erträge und ihre Gewinne steigern, ne? Und KGVs von 10 oder niedriger hast du meistens nur bei Unternehmen, die auf der Stelle treten. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Deswegen ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen, sage ich mal in Anführungszeichen, wenn ein Unternehmen KGV von 20 oder 30 hat, weil es wahrscheinlich gut dasteht und immer mehr Umsätze macht. Ne? Trotzdem, klar, man sollte jetzt nicht ganz blind irgendwo reinrennen, aber das ist eigentlich fast so ein Qualitätskennzeichen, wenn du so ein KGV zwischen 20 und 30 hast einfach, ist meistens, da muss man mal gucken, ne? So die Kursverläufe vergleichen von Unternehmen mit einem KGV von 10 und mit dem KGV von 30, und ich wette, die mit dem KGV von 30 sind im Durchschnitt so viel besser gelaufen einfach, wie diese ganz, ganz in Anführungszeichen immer billigen Aktien, wie angeblich Bayer, die immer so billig sind, oder ja, es gibt so viele Beispiele im DAX, oder Deutsche Bank, die war ja auch immer angeblich so billig, ja, also deswegen, also da gucke ich jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr so nach, sondern versuche bei guten Unternehmen einzusteigen, die langfristig erfolgreich sind. Ich habe noch eine Aktie, die vielleicht auch noch ganz interessant ist zum Thema Wohnen. Kennt man vielleicht jetzt nur von dem Thema Impfstoff und Transport, nämlich Vacutech. Da hatten wir mal ein Interview mit dem CEO. Die machen auch viel in Dämmung mittlerweile. Also die haben ja diese Boxen, wo die ganzen Impfstoffe in einer Temperatur transportiert werden können. Da haben sie jetzt richtig gutes Geschäft gemacht. Und dieser Bereich Medizintechnik und so, der wächst auch weiter. Aber sie haben eben auch diese Dämmstoffe entwickelt. Die können sie mittlerweile, ich glaube, die sind zertifiziert für Flugzeuge, hatte er gesagt. Bei Autos, bei Elektroautos und sowas ist das sehr, sehr wichtig. Und unter anderem haben sie auch diesen Grand Tower in Frankfurt, so einen riesigen Wohnturm. Da haben sie auch Teile der Fassade mit so einer ganz dünnen, das ist so eine ganz dünne Spezialfassade mit Dämmung, haben sie auch ausgestattet. Also die sind auch im Bereich Wohnen, wollen sie jetzt Gas geben. Ne? Er hat gemeint, die haben da ganz viel investiert über Jahre und jetzt wollen sie dort anfangen, auch richtig zu verkaufen. Also das wäre auch noch vielleicht so ein, ich sag mal so ein Nischenplay im Bereich, wenn man nicht jetzt Steiko hat oder sowas in die Richtung, genau. Das war noch so eine Idee.
Jo. Ja, was wir gerne ja noch machen können, ich habe es zumindest in meiner Story kurz angekündigt, dass jetzt auch die Zuschauer noch die eine oder andere Aktie in den Kommentarbereich schreiben können und dann sagst du,
da sind noch ein paar Sachen drin.
Genau, dann sagen wir kurz unsere Einschätzung und spannend wird es natürlich, wenn wir eine unterschiedliche Meinung haben, weil dann können wir so ein bisschen die Argumente gegeneinander fliegen lassen. Deswegen bin ich mal gespannt.
Es gibt eine Frage zu BayWa. Hast du die auf im Blick? Nee. Die Projektiere, mega Dividendenhistorie. Ich meine, BayWa, haben die nicht auch irgendeine Tochter, die im Bereich erneuerbare Energien und so ist? Oder verwechsel ich das gerade?
Nee, das haben die schon. Ja.
Ja. Habe ich aber nicht so im Blick jetzt, muss ich sagen, die BayWa. Hast du da was gesehen oder hast du da eine Meinung zu?
Nee, also bei mir wird es so sein, ich habe nicht zu besonders vielen Aktien eine Meinung, weil wenn ich mir eine Aktie anschaue, versuche ich die tief anzuschauen, was zur Folge hat, dass ich nicht so sehr in die Breite recherchieren kann. Aber bei BayWa, da ist mir einfach diese Gewinnmarge und die Bilanzsumme, das ist mir irgendwie zu groß und die Gewinnmarge zu niedrig. Da habe ich immer so ein bisschen die Sorge, dass das mal zu einem Bumerang werden könnte, aber ohne das jetzt genau angeschaut zu haben.
Jetzt liegen hier aber die Nachrichten rein. Ey. Es wurde noch, ich weiß nicht, hast du Facebook die Zahlen angeschaut oder hast du eine Meinung zu Facebook? Das wird ja auch sehr, sehr kontrovers diskutiert. Es gibt ja den, ich weiß nicht, Doppelgänger-Podcast, kennst du den? da wurde auch jetzt wieder in der letzten Folge kontrovers darüber diskutiert, weil es ist schon krass, die Bewertung von Facebook, die ist ja mittlerweile wirklich extrem niedrig. Und wir haben ja gerade eben das Thema gehabt, dass extrem niedrige KGVs eigentlich gar nicht so ein gutes Zeichen sind. Der Facebook ist niedriger bewertet wie der S&P 500 im Durchschnitt, obwohl Facebook ja massiv zweistellig wächst. Ja, das ist ja wirklich, also das ist wirklich krass. Der Markt preist anscheinend ein, dass es hier riesige Probleme geben wird in Zukunft. Ja? Und ich überlege die ganze Zeit, ist das jetzt eine brutale Chance mit Facebook? Also ich habe die Aktie auch im Langfristdepot. Oder hat die Masse recht, weil es bei Facebook ja diese ganzen Probleme gibt mit Mitarbeitern, Whistleblowern und Facebook-Plattform. Ich weiß nicht, wächst die überhaupt noch? Die ist auf jeden Fall, sagen wir mal, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, zumindest bei jüngeren Leuten gar nicht mehr beliebt. WhatsApp hat eigentlich noch richtig viele Chancen. Jetzt wollen sie ja richtig viel Geld investieren. Die wollen jetzt noch 10 Milliarden Dollar ausgeben für dieses Metaverse und auch die nächsten Jahre massiv viel Geld ausgeben. Ist ja echt die Frage, wird dieses Metaverse ein Erfolg oder wird das ein Rohrkrepierer? Das ist so die Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mark Zuckerberg hier Milliarden in den Wind bläst. Einfach. Bisher lagen sie ja eigentlich schon relativ häufig richtig. Ja?
Also meine Meinung ist, kann natürlich völlig falsch sein. Ich habe auch den Vorteil, in Facebook bin ich im Gegensatz zu Alphabet nicht investiert. Ich kann also eine noch neutralere Meinung haben, ist, dass die Aktie wahrscheinlich sehr gut performen wird. Und ich glaube, dass der Grund ist einfach, Facebook wird alleine schon wegen dem Namen Facebook, der ja möglicherweise geändert werden soll, zu sehr als dieses sterbende Plattform wahrgenommen. Ja, genau. Wenn man das in seinen Teilen mal bewerten würde, ja, auch wenn WhatsApp keinen oder nahezu keinen Umsatz erwirtschaftet, wenn du das jetzt abspalten würdest an die Börse, da würde ja ein riesiges Preisschild dranhängen, einfach wegen der Vielzahl an Nutzern und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und Ähnliches gilt für Instagram. Ich finde, der größte Indikator neben der günstigen Bewertung, der hohen Cash-Position, dem hohen Cashflow und all den Themen und den Assets, die in Summe wahrscheinlich mehr wert sind als der Börsenwert, ist das Thema, dass Facebook für mich eine Suchtaktie ist und eine Sündenaktie. Das ist für mich so ein bisschen die Tabakindustrie der Jugend. Ja, also früher, Tabakaktien waren die Aktien mit der besten Performance, in der du langfristig drin sein konntest, aus Sicht der letzten 50 und 40 Jahre. Die haben unglaubliche Cashflows generiert, plus sind gewachsen. Und genau diese Gemeinsamkeit hat auch die Facebook-Aktie. Die wächst auch und hat gewaltige Cashflows. Und es gibt noch eine Überschneidung. Facebook hat wohl selbst herausgefunden, dass Instagram viele Leute depressiv macht. Insbesondere heranwachsende Menschen mit noch nicht gefestigten Persönlichkeit, insbesondere auch Mädchen junge Frauen, die beginnen dann ihren Wert auch über diese Likes und wie viele Follower habe ich und so weiter zu messen. Und das könnte auch wieder zu Problemen führen. Aber ich will nur eines sagen, wenn das bestätigt ja nochmal die These, dass es ein hochsüchtig machendes Produkt ist und ein Produkt, was dich enorm süchtig macht, ist natürlich auch ein Produkt, was aus Werbekundensicht extrem wertvoll ist. Und das sieht man dann ja wiederum in den Kennzahlen. Und deswegen, wenn es wirklich so eine Sucht- und Sündenaktie ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass, obwohl sie immer diesen gesellschaftlichen Gegenwind bekommen werden, immer Regulierungen bekommen werden, wie es die Tabakindustrie bekommen hat, dass sie trotzdem weiterhin sehr gut laufen könnte. Ich glaube aber, es gibt ein Risiko, und das hat hier gerade auch jemand ganz toll kommentiert, das ist wirklich die vergiftete Unternehmenskultur. Weil wenn du in einer Unternehmenskultur bist, wo du solche Dinge herausfindest und das dann unter Verschluss hältst und nicht an die Öffentlichkeit bringst und daran nichts änderst, obwohl du die Produkte auch anders programmieren könntest, aber dann sind sie nicht mehr so süchtig machend, dann könnte das auch noch zu einem Bumerang werden.
Ja, das ist echt spannend. Also jetzt auf diesem Bewertungsniveau, jetzt sind wir ja so auf dem Bewertungsniveau von den Tabakaktien so ungefähr. Also ich glaube nicht, dass die noch groß günstiger wird. Ich gehe ja davon aus, dass die Aktien sich jetzt irgendwie, die haben ja auch ein 50 Milliarden Aktienrückkaufprogramm sich nochmal genehmigen lassen. Das ist wirklich der Wahnsinn.
50 und der Punkt ist, je stärker jetzt die Bewertung runtergeht, desto mehr Aktien nehmen die aus dem Markt raus und desto höher schießt wieder der Gewinn je Aktie. Ja? Und je stärker dann das Gewinnwachstum ist und der Gewinnanstieg, desto höher darf ja wieder das KGV sein. Also das ist ja das Verrückte an diesen Aktienrückkaufen, werden ja auch oft als manipulatives Mittel dann verwendet oder zumindest in den Medien so bezeichnet. Aber sie haben natürlich eine reale Auswirkung auf das Angebot von der Aktiengesellschaft. Es gibt dann weniger Aktien zur Auswahl. Die Nachfrage ist erhöht, weil sie ja vom Unternehmen nachgefragt werden. Und dann auch noch die Kennzahlen, die sich halt auch noch verzerren. Also insofern bleibt es mit Facebook definitiv spannend, aber es könnte sein, dass sich die Aktie weiterhin, obwohl sie unbeliebt ist, weiterhin sehr gut entwickelt.
Ja, zumal ganz kurz als letztes noch, es gab ja schon mehrfach Also Facebook war schon mehrfach so eine Schlagzeilen. Angeblich einmal, weil sie es nicht schaffen, irgendwie das auch auf dem Handy mobil zu monetarisieren. Ich glaube, damals gab es so einen Dip. Dann wurden sie ja massiv kritisiert, als sie WhatsApp gekauft haben. Ja, haben die auch gedacht, wie kann man so bekloppt sein, 17 Milliarden oder so auszugeben. Aber im Endeffekt haben sie trotzdem immer wieder alles richtig gemacht. Ja. Vielleicht ist es diesmal jetzt auch so, dass sie als erstes sehen, dass dieses Metaverse was ganz Großes wird. Und Mark Zuckerberg hat ja auch in dem Call dann gesagt, dass dann diese digitalen Güter, die dort dann getauscht werden, oder dass man sich dann, wenn man dann stundenlang in diesem Metaverse abhängt und dort seine Freizeit verbringt oder auch irgendwie arbeitstechnisch, dass man dann
Ja.
dort richtig am Shoppen ist und so weiter. Ja, und das wäre, also wenn das natürlich akzeptiert wird, dann wird das wahrscheinlich brutal Gewinne machen für
Ja,
Facebook.
gell,
Aber
das gibt eh so brutale Chancen, weil wenn letztlich beispielsweise dein Büro virtuell wird, weil du eh von zu Hause aus arbeitest, aber den Eindruck hast, nachdem du dir so eine Brille aufziehst und so, dass du dennoch wieder in einem Raum mit deinen Kollegen sitzen tust, dann kannst du natürlich beginnen, für dieses virtuelle Büro auch wieder virtuelle Gegenstände kaufen, ein
ja,
Kunstwerk an
genau.
der Wand, was virtuell ist. Ja, und da zahlst du dann echtes Geld für irgendeinen
Ja.
Softwarecode ein. Ich meine, nichts anderes ist ja die Gaming-Industrie. Deswegen wird ja
Ja.
da schon wieder so viel Geld verdient, weil die Leute für etwas bezahlen, was keine Herstellungskosten hat. Es hat gewisse Herstellungskosten für die Programmierer und so, für die Zahlungsabwicklung, aber es ist nicht so wie bei einem Auto, wenn du dir jetzt dein nächstes Auto vom Band rollen lässt, dann muss da Rohmaterial, Rohstoffe, Arbeitsstunden von den Mitarbeitern und alles eingesetzt werden, um dieses blöde Ding herzustellen. Und dann kaufst du es, du bezahlst es und dann muss das erstmal davon alles bezahlt werden. Aber das ist ja bei so virtuellen Gütern überhaupt nicht mehr der Fall. Ja?
Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich werde es natürlich weiter genau verfolgen und ja, wir werden mal
Und
sehen,
ich
ob.
finde es genial, weil jetzt schreibt gerade schon wieder jemand, wer will denn so arbeiten, finde ich Blödsinn. Und natürlich ist es erstmal Blödsinn. Aber die Sache ist halt, so war das auch, als der Steve Jobs sein erstes iPhone hergestellt hat. Ja, da
Naja.
haben natürlich auch die ganzen Manager noch gesagt, ich habe doch mein BlackBerry, das hat sogar eine Tastatur, das iPhone hat keine Tastatur, was soll ich mit so einem Schrott? Oder $500 für ein Phone? Und das ist halt genau die Problematik. Wir wissen heute gar nicht, was wir in 10 Jahren tun werden. Ich glaube nur, wir wissen, dass sich eine Menge verändern wird. Und warum soll bitte eine Facebook, die eh in Geld badet, ja, da fahren ja die Geldlasten aus der Zentrale raus, dass es kracht, warum sollen die nicht 5% der Marktkapitalisierung mal investieren, mit der Chance, eine neue Cashcow aufzubauen? Selbst wenn es in den Sand gesetzt wird, ist doch kein Beinbruch. Also, wenn ich investiert wäre, würde ich das auf jeden Fall befürworten, egal ob es klappt oder nicht.
Und Facebook kann ja auch immer noch wieder Übernahmen tätigen. Die haben ja Instagram mal gekauft, WhatsApp mal gekauft, können sich ja irgendein Unternehmen kaufen, vielleicht auch im Gaming-Bereich oder so, ne, um sich dann da neu aufzustellen. Sie haben ja aktuell das Problem, dass die jüngeren Leute wegbleiben, aber da kann man ja auch, die haben jetzt sehr tiefe Taschen, ne, und da kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Deswegen schauen wir mal. Wir können noch eine andere Frage vielleicht reinnehmen, ne, und dann, ich weiß nicht, willst du eine aussuchen noch? Ich habe ja gerade die ausgesucht.
Ja, ihr könnt ja noch mal 2, 3 Aktien kurz posten, über die wir noch sprechen sollen. Vielleicht auch eine, bei der wir eine unterschiedliche Meinung haben. Mal schauen.
Okay, ja, ich guck mal, hier waren gerade eben, wurden glaube ich gerade eben.
Intel kann ich nichts sagen, das ist mir viel zu schnelllebig. Cloudflare auch nicht, habe ich mich nicht beschäftigt. Visa, Mastercard ist halt so die Frage. Also ich bin in Mastercard investiert langfristig. Hab das Gefühl, das ist eine Plattform und alle neuen Technologien wie Stripe oder PayPal oder was auch immer, Square werden nur darauf aufgebaut. Auch die Apple Watch ist ja letztlich auf und Apple Pay ist auf der Kreditkartentechnologie basierend aufgebaut, aber könnte irgendwann auch mal abgelöst werden. Ich habe da halt eine kleine Position. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich habe auch Mastercard, habe ich auch. Ich beobachte das ehrlich gesagt auch ganz genau, ob da irgendwelche Tendenzen kommen, um dieses Kreditkartensystem abzulösen. Das sind ja wirklich brutale Margen, die sich da abgreifen. Ob da irgendwann mal Unternehmen kommen, jetzt hier auch mit dezentralen Netzwerken und sowas, um das mal zu umgehen. Aber ich habe das bis jetzt noch nicht jetzt groß gesehen. Aber muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ja? Das ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass das alles immer so bleibt. Genau.
Ja.
Aber ich habe auch eine kleine Position, aber ja, oh, es kommen so viele Unternehmen, kann das. Such dir nochmal was aus.
Genau, ich schaue jetzt gerade noch, was sonst noch im Stream ist. Warte, kann man da auch nach oben scrollen? Ja, im Kommentarbereich, ja, das geht genau. Ja. Plug Power, boah, da kann ich gar nichts dazu sagen. Also ich schaue mir halt immer Unternehmen an, die im Cashflow positiv sind. Deswegen, ist es dann Adobe, es wirkt immer teuer, wächst aber wieder brutal hinein, so die letzten
Auch
Jahre,
so eine
gell?
Aktie, ne? Genau, die habe ich nämlich auch mal irgendwann gekauft, obwohl es so teuer war und bin jetzt auch ein paar 100% im Plus. Das ist halt, Das ist halt bei diesen Ami-Tech-Werten ist das einfach brutal. Also, aber eine Cloudflare würde ich zum Beispiel jetzt aktuell nicht mehr kaufen, weil das ist wirklich mittlerweile abstrus, was dort passiert. Ich weiß nicht, es scheint so, als ob die Gold oder Bitcoins auf einer Festplatte gefunden haben. Die ist ja, also ich habe sie ja im Langfristdepot auch, aber finde ich echt übertrieben, was da abgeht.
Ich habe halt auch immer noch so diese Studie im Hinterkopf, da gibt es sicherlich auch verschiedene Studien, die letztlich besagen, wenn du mehr als das zehnfache Kursumsatzverhältnis bezahlst, ist die Wahrscheinlichkeit bei einer langfristigen Investition eine Überrendite zu machen extrem gering. Weil letztlich sagt ein KUV, also nicht KGV, KUV von 10 ja aus, dass die Investoren erwarten, dass sich der Umsatz noch vervielfachen wird. Und das Problem ist oft, dass das für alle Unternehmen der Branche gilt. Und es kann aber eine Branche kann nur eine gewisse Marktkapitalisierung oder ein gewisses Umsatzniveau erreichen. Und ansonsten haben wir irgendwann die Situation, alle börsennotierten Unternehmen und die nicht börsennotierten zusammen sind ja unsere Wirtschaft. Und es kann nicht so sein, dass die Wachstumsraten unendlich lange, unendlich hoch bleiben, weil sonst würde ja unser ganzes BIP irgendwann mit 20% pro Jahr wachsen. Aber wenn man sich anschaut, was die meisten Leute bei uns machen, also jetzt mal du ausgenommen und unsere Zuschauer ausgenommen, die natürlich alle restlos fleißig sind, ist es ja so, dass bei uns auch so Themen wie Work-Life-Balance extrem hoch im Kurs stehen. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, na, wenn ich kann, dann mache ich eine Viertageswoche oder ich nehme mir mal ein Jahr Auszeit oder so. Und das passt halt nicht zu einer Wirtschaft zusammen, die mal eben 20% pro Jahr wachsen kann. Und deswegen glaube ich einfach immer, wenn die Wachstumserwartungen extrem krass werden, dann werde ich aus Investorensicht, also auf mehrere Jahre hinweg investiert zu sein, sehr vorsichtig, weil einfach die Gefahr besteht, dass selbst wenn das Unternehmen operativ perfekt liefert, ja, es bringt das Umsatzwachstum, das Gewinnwachstum, dass es dann trotzdem der Kurs nur durchschnittlich oder sogar sich unterdurchschnittlich entwickelt, weil sich das Bewertungsband, was extrem nach oben gespannt war, wieder normalisiert. Und das ist halt dann da so ein bisschen die Gefahr. Deswegen, ich finde, Tesla kann sich durchaus kurzfristig, also kurzfristig oder mittelfristig im Sinne von der nächsten 12 Monate nochmal verdoppeln, gar kein Problem. Das weiß keiner, wann sowas endet. Aber ich finde es immer lustig, du hast es ja auch schon in deinen Stories gebracht. Es
Also
wird ein Auftrag vermeldet und dann werden zwei BMW-Marktkapitalisierungen mal eben oben drauf gepackt. Ja? Und da denkt man sich immer so, boah, mein Gott, ich meine, klar ist Tesla ein heller Stern und der Elon Musk ist einer der genialsten Unternehmer, die je gelebt haben. Völlig klar und keine Geringschätzung. Aber die Aktie und die Erwartungshaltung an die Aktie sind jenseits von Gut und Böse. Also es ist völlig verrückt. Und ich kann nur vermuten, ich kann hier auch falsch liegen, aber dass die Tesla-Aktie irgendwann in den nächsten 5 Jahren nochmal gewaltig eins auf den Deckel kriegt. So ein bisschen wie die Microsoft, die um die Jahrtausendwende schon brutal gestiegen ist, bis auf $60. Und dann kam diese Tech-Blase und es ging irgendwie auf $15 bergab. Viele Jahre lang vor sich hingekrochen.
Ja.
Und operativ ist sie aber immer weiter gewachsen, die Microsoft. Ne? Und irgendwann so ab 2013, ab 2016 kam wieder dieser nächste Schwung in die Aktie rein. Und so könnte es möglicherweise auch bei der Tesla laufen. Ja? Dass sie jetzt noch ein Stück weit weiter steigt. Und dann irgendwann hat sie aber mal ein paar Jahre ausgesorgt. Braucht sie mal 5 oder 10 Jahre zum Luft holen. Und es gibt, egal wie das Unternehmen läuft, muss der Kurs einfach mal an eine Grenze kommen irgendwann. Ne? Kann natürlich hier auch falsch liegen. Aber ich will noch eine Sache zu Tesla sagen. Als Apple die Billionenmarke überschritten hat, hat Apple schon 50 Milliarden freien Cashflow pro Jahr verdient. 50 Milliarden freien Cashflow. Tesla hat noch nicht mal 50 Milliarden Umsatz und ist in einem schwierigeren Geschäftsmodell. Das heißt, die Tesla-Investoren haben eine ganz andere Erwartungshaltung an die Zukunftsperspektiven wie gegenüber einer Apple, obwohl eine Apple ja viel höhere Margen hat, eine bessere Bilanz hat, stabileres Geschäftsmodell hat. Und deshalb bin ich einfach gespannt, ob Tesla es schaffen wird, was man nicht ausschließen darf, dass sie wirklich das alles liefern, aber ob es halt so kommt, aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich, dass sie da hineinwachsen. Wie siehst du das?
Ja, also kurz zu Cloudflare. Cloudflare hat, glaube ich, nämlich ein Enterprise Value zu Sales Verhältnis von über 100 mittlerweile. Ne? Nur mal zum Thema. Und machen noch keine Gewinne. Ja, Cyber Security und so weiter und Content Delivery Networks und so. Ja, alles geil, schön und gut. Es gibt ja auch CrowdStrike und ja, es gibt Cross habe ich noch. Ich habe noch einen. Anderes Unternehmen, Zscaler gibt es noch, genau. Die sind halt alle sehr hoch bewertet. Zscaler sehe ich auch gerade. Aber Also was bei Cloudflare halt so passiert, ist schon heftig. Und ja, Tesla, ich habe ja gestern, ich hatte ja noch irgendwann vor ein paar Tagen dieses Ding gepostet, diese Grafik gepostet, dass jetzt Tesla mehr wert ist wie irgendwie alle anderen großen Hersteller zusammen. Ja, gut, der Markt sagt halt, Tesla ist kein Autounternehmen, ja, kann ich auch noch ein bisschen vielleicht
Ist auch ein Stück weit
nachvollziehen.
richtig, ja.
Ja, stimmt auch, aber ich finde jetzt auch, dass wir mittlerweile da ist wirklich extrem viel eingepreist. Ja, es ist schon mehr als heftig. Ich guck, aber das Interessante war ja, es gab ja schon mal diesen Hype bei Tesla. Wann war das nochmal? Ich glaube vor einem Jahr. Ja, Ende letzten Jahres. Dann ist die ja auch, hat sie sich nochmal fast verdoppelt oder verdreifacht sogar bis $900. Und dann hat sie aber auch nochmal auf $600 korrigiert. Und jetzt ist sie erst vor kurzem ja wieder richtig angesprungen. Aber dass das jetzt an so einem Auftrag von Hertz liegt, also. Ein 4,5 Milliarden Auftrag vor
Aber
100 Milliarden MCAP Zuwachs und sowas, na, das finde ich halt echt schon
ich
mittlerweile.
glaube, dass da der Markt nicht fair war gegenüber Tesla bei dieser Meldung. Weil es gab an einem Tag zwei Meldungen und die Hertz-Meldung ist für mich komplett irrelevant gewesen. Die haben eh kein Nachfrageproblem. Es gab noch eine zweite Meldung zu Tesla und das der Fairness halber auch, weil wir versuchen ja hier auch einen Austausch zu führen und die Zuschauer sollen dann selbst die Argumente ordnen, sortieren und einordnen können. Tesla, ich habe auf Seeking Alpha gelesen, hat an dem Tag die Preise für alle Produkte um 5% erhöht. Und wenn sie eh schon 15% Gewinnmarge haben und offensichtlich so eine gute Nachfragesituation da ist, dass sie die volle Produktion auf 5% teurer verkauft bekommen, könnte die Gewinnmarge jetzt auf 20% nach oben gehen. Es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, wie ob jetzt die Lieferkette wieder zu einem teureren Produktion führt. Aber eine Tesla könnte jetzt mit 20% Gewinnmarge das Quartal beenden. Ähm, und,
Das
und das wäre halt wieder der Knaller. Aber trotzdem noch eine skeptische Sache wieder zu Tesla. Und das ist dieser Spielball zwischen Pro und Contra, der, glaube ich, extrem wichtig ist, weil es geht ja nicht darum, dass wir uns gegenseitig die Investments schönreden, sondern es geht darum, dass wir die Realität möglichst präzise, auch wenn uns das nie gelingen wird, wahrnehmen, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und das Kontraargument ist, dass es weltweit vielleicht 10 Millionen Autos im Jahr gibt, die für mehr als $50.000 verkauft werden. Es hat ja seinen Grund, warum Daimler, BMW, Audi nur etwa 2 Millionen Autos pro Jahr absetzen. Nicht, weil sie nicht mehr produzieren könnten oder so oder wollten, sondern weil einfach irgendwann die Zahlungsbereitschaft für derart teure Produkte begrenzt ist. Es geht nicht jedem Menschen auf der Welt so gut wie den meisten in Deutschland. Und deswegen muss Tesla, wenn sie jetzt in die Millionenstückzahl reinkommen, ja, dann mögen sie noch auf 2 Millionen wachsen können. Da ist ja eine BMW oder eine Mercedes. Aber von 2 auf 4 Millionen zu einem Preis von $50.000, das will ich sehen. Das wird spannend. Und von 4 auf 8 Millionen möglicherweise für $25.000, aber niemals für $50.000. Und dann muss diese enorme Wachstumsrate runtergehen. Oder, und jetzt kommen schon wieder die Kritiker, das ist dann wieder die Pro-Seite. Dann muss halt Tesla in die Batteriegeschäft, ins Solargeschäft, in das und das und das und das Geschäft reingehen. Aber da sieht man ja noch nicht die riesigen Umsatzzuwächse, sondern eher so Versprechungen, Visionen aktuell.
Genau. Also ich glaube halt, dass der Markt davon ausgeht, dass Tesla ein großer Player in vielen Geschäftsmodellen wird. Die Autoproduktion ist der eine Teil. Man kann das ja so oder so sehen. Ich steige jetzt nicht mal ein, weil mir die Bewertung viel zu hoch ist mittlerweile. Aber es gibt ja jetzt den Bereich Versicherungen noch, der ja angeblich mal ganz groß werden soll. Dann gibt es ja noch den Bereich mit den ganzen Energiespeichern. Das haben wir ja gesagt, das Thema hatten wir ja vorhin schon, dass das riesig groß werden kann irgendwann, ne, um Energie zwischenzuführen. Da haben sie ja schon in Australien und sowas ganz viele Sachen. Dann gibt es diese Solardächer, gibt es ja auch noch. Und was ja angeblich sollten ja schon 20, wann war das? 2020 sollten ja schon Robotaxis und sowas kommen von Tesla. Und da sollten die Autos Geld verdienen. Und da hat ja Elon Musk, glaube ich, auch mal gesagt, er schickt seine eigenen Teslas auf die Straßen, die verdienen Geld oder das können Privatleute machen. Aber wenn sowas natürlich irgendwann klappt, dann gibt es nochmal ganz andere Gewinne und so. Aber ja, man muss halt erstmal kaufen. Der Markt geht davon aus, dass das alles klappt. Ja, und gut, Elon Musk liefert auch immer, ja, aber. Also mir ist die jetzt Aktie jetzt halt auch zu viel gelaufen. Aber klar, wer da drin ist, den kann er auch nur beglückwünschen.
Dem kann man nur gratulieren. Das muss man auch mal sagen. Alle, die da das durchgehalten haben, diesen wilden Ritt,
Genau.
die haben das auch verdient. Ja.
Ja, genau. Ja, perfekt. Okay. Ich glaube dann, es gibt so viele Fragen. Wir hatten ja letztes Mal schon vorgehabt, eigentlich mal so einen Livestream zu machen, wo wir auf Fragen eingehen oder sowas. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, ne? Weil es kommt so viel halt rein. Da sammeln wir vorher aber mal die Fragen einfach und dann können wir ja mal jede Aktie nur so 5 Minuten besprechen oder so, da kriegen wir mal ein bisschen was durch und dann nochmal ein paar aus dem Stream. War auf jeden Fall wieder eine richtig coole Sache hier. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen und ja, könnt euch jetzt eure eigene Meinung bilden und dann entweder uns widersprechen oder zustimmen und dann ja selbst entscheiden auf jeden Fall. Genau.
Genau. Ja, mir hat es total viel Spaß gemacht. Und finde ich, hier sind auch mega coole Fragen aus der Community
Ja.
gekommen. Da hast du ja eine ganz coole, oder haben wir eine ganz coole Community da, ja. Also sehr informierte und auch sehr inhaltlich fundierte Kommentare sind da ja
Meistens
gestanden.
haben wir da ein paar Mal irgendwas mit Wirecard und irgend so ein Käse. Ja, der Stachel sitzt anscheinend immer noch tief bei einigen Leuten. Oh Mann, das Thema wird wohl nie aufhören. Ey. Scheiß Wirecard. Okay, alles klar, Roger. Dann danke euch allen fürs Zusehen und einen schönen Abend. Und genau, ich bin wahrscheinlich morgen Abend, mache ich nochmal einen Livestream zu den nächsten Quartalszahlen, sofern ich dann irgendwie einigermaßen fit bin. Ne? Ich bin ganz schön geschlaucht jetzt, muss ich sagen. Ne?
Und jetzt
Aber
gibt es erstmal ein billiges Stück Fleisch auf dem Grill, oder was?
jetzt gibt es erstmal eine Bratwurst auf meinem riesigen Weber-Grill, so eine Nürnberger aus dem Aldi.
Nee, also bei mir gibt es jetzt gleich Gemüsesuppe. Also mehr gibt es heute Abend nicht mehr für mich. Deswegen, ich bin schon Vorbild, was das Thema angeht. Aber auch nicht jeden Tag. Und das ist ja auch das, was du gemeint hast.
Ja.
Einfach so ein bisschen bewusster mit dem Thema umgehen. Und dann schmeckt es auch umso besser, wenn man es sich mal gönnt.
Richtig. So sieht's aus, gell? Genau, wir wollen hier keinem was schlecht reden. Also, einen schönen Abend zusammen und zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.